Genau. Jesus, wir haben gerade gesungen, dass wir uns wünschen, oder das, was du denkst über uns und was du fühlst über uns, dass wir das wissen müssen. Und das stimmt. Wir müssen das wirklich wissen. Und ich bitte, dass die Predigt in unserer, ja, uns anspricht, auf allen Ebenen. Ja. Amen.
Dankeschön. Ich muss nicht bei Funkmusik predigen, oder? Halleluja. Ich hatte ein bisschen Angst davor. Ja, das ist jetzt ein bisschen einfach, weil ich ja Hintergrundinformationen habe. Aber wenn jemand zum ersten Mal heute Abend hier ist, dann haben wir auch ein Begrüßungsgeschenk für dich. Und das kriegst du gleich an der Theke und da sind ganz tolle Sachen drin. Und ich gucke auch extra Wolfgang an, da weiß ich, dass der öfter schon hier war. Dann ist das unverfänglich. Ich habe irgendwie, bin ich heiser, oder? Oder höre ich das nur? Nein. Ja, ich glaube auch. Ich kann nicht weitermachen. Ich muss leider irgendwie nach Hause in die Badewanne. Ist gut. Das ist übrigens nicht, dass ihr euch wundert, das ist meine Frau, die meinte, dass meine heisere Stimme sexy klingt. Und das ist auch zwischen uns echt total schwierig, weil ich immer mit dieser heiseren Stimme dann reden muss. Und das möchte ich auch gar nicht mehr weiter vertiefen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich selber vorstellen. Aber das ist auch einfach ein ganz guter Tipp für solche Gelegenheiten, eine heisere Stimme auflegen, hilft einfach der Erotik ungemein. Sehe ich das richtig, dass wir schon aufnehmen? Okay, dann an alle Zuhörer da draußen, viel Spaß. Mir fällt jetzt nichts Nettes ein. Okay, ich muss jetzt irgendwie rauskommen wieder, damit ich predigen kann. Ich kann jetzt auch einfach nichts Nettes sagen, weil ich eine Predigt vorbereitet habe und die halten muss. Und deswegen mache ich damit einfach weiter. Ich bin in den letzten Monaten, Jahren immer wieder mal gefragt worden, ob ich nicht mal über ein spezielles Thema predigen könnte. Habe ich auch irgendwann mal gemacht, aber dann auch nicht mehr. Und dann kommen irgendwann die Anfragen wieder. Und heute habe ich mir überlegt, ich komme dieser Bitte einmal nach. Die übrigens auch von diesem jungen Mann da vorne kommt, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil wir ja die Aufnahme hier haben. Aber genau. Genau. Der junge Mann mit dem hässlichen Auto, der sich das auch immer wieder mal irgendwie gewünscht hat, nämlich, Storch, kannst du nicht mal predigen über Gottes Stimme hören? Ist doch richtig, oder? Das warst du, ne? Ja, genau, das war dein Wunsch irgendwie mehrfach. Du hast nachts bei mir angerufen, um mich das zu fragen und so mir Brieftauben und alles Mögliche geschickt. Und jetzt weißt du es nicht mehr, schrecklich. Egal, also ich werde heute auf jeden Fall über Gottes Stimme hören, predigen oder überhaupt erstmal über Gottes Stimme. Kann sein, dass da wieder irgendwie eine kleine Predigtreihe draus wird, muss aber nicht. Deswegen habe ich extra keinen Namen dahinter, keine Nummer dahinter geschrieben. Aber irgendwie so, wie ich das kenne, vermute ich mal, dass das nicht bei einem Mal bleiben wird. Ich habe auch hier einen Mitarbeiter mir dafür mitgebracht, den stelle ich euch jetzt schon mal vor, damit ich es nachher nicht machen muss. Das ist der Mö. Und der Mö wird mir irgendwann im Verlauf dieser Predigt eine Hilfestellung leisten, die von unschätzbarem Wert ist und auf die ihr euch schon alle freuen könnt. Was ihr da seht, ist ein Bild, eines der berühmtesten überhaupt, glaube ich. Weiß jemand, von wem es ist? Okay, ich gebe euch einen Tipp. Mit Michel fängt es an. Und mit Angelo hört es auf. Genau, es ist von Michelangelo. Nein, es ist tatsächlich von Michelangelo. Ist in der Sixtinischen Kapelle, da hat er ganz viel gemalt. Das war damals noch erlaubt mit den Graffitis und auch wie sehr gut bezahlt sogar. Und dieses Bild stellt da die Kontaktaufnahme Gottes mit Adam. Und ich finde das Bild immer irgendwie sehr, ich weiß gar nicht so genau, ob ich es gut finde oder schlecht, also garantiert irgendwie gut gemalt. Aber ich finde das so verrückt, wie Adam sich da irgendwie so nackt rumfläzt und es irgendwie gerade mal hinkriegt, irgendwie einen Finger auszustrecken. So wie manche von uns vielleicht auf der Couch sitzen und während das Fernsehen schon läuft, irgendwann mal sagen, Bier. Und dann irgendwann das Bier kriegen. Ja, deswegen habe ich extra nicht irgendwas anderes gesagt. Es wissen alle, dass ich kein Bier trinke, deswegen kann ich es nicht sein. Und Gott ist total engagiert dabei irgendwie und bemüht sich, diesen Adam auch zu erreichen. Also er reicht quasi aus seiner Sphäre, die nicht Adams Sphäre ist, und deswegen ist auch eine klare Trennung, hinein in Adams Welt und versucht, ihn anzurühren, während er offensichtlich eigentlich gar nicht so extrem daran interessiert ist. Also er kriegt es noch nicht mal hin, sich irgendwie aufzurichten oder mal irgendwie einen Schritt auf Gott zuzutun, sondern er sitzt halt irgendwie einfach da. Und Gott macht irgendwie alle Arbeit und bemüht sich richtig, irgendwie den Finger auszustrecken und den Adam irgendwann zu erreichen. Ich weiß nicht, wie das jetzt weiter geht. Was? Okay, also ich weiß nicht, wie das dann weitergeht, ob Gott irgendwie Adams Finger auch berührt hat oder wie Michelangelo sich das vorgestellt hat. Weißt du das zufällig? Du bist ja Künstlerin und hast das vielleicht schon mal gehört. Weißt du, wie Michelangelo sich das vorgestellt hat? Also haben sich die Finger irgendwann berührt, die Welten, oder sind die irgendwie auseinandergeblieben? Oder das kannst du mir eben von... Okay, eine Theorie ist das...
Also das sieht man jetzt nicht, aber unter dem anderen Arm von Gott ist Eva. Das bleibt halt immer weggeschnitten, leider.
Ach so, also er bringt die Eva gerade dem Adam. Oh, das ist ziemlich doof, dann habe ich das Bild total falsch interpretiert. Was einfach daran liegt, dass ich nur den Ausschnitt kenne. Und irgendwie, ich habe mir heute natürlich mal die Sixtinische Kapelle bei Wikipedia angeguckt, aber das war so klein, dass man nichts erkennen konnte. Also meine Version des Ganzen ist jedenfalls, dass Gott sich irgendwie total bemüht, irgendwie Adam zu erreichen, während Adam dem eher irgendwie etwas lustlos gegenübersteht und diese beiden Welten sich irgendwie gar nicht treffen. Und das ist so der erste Punkt, den ich machen möchte. Gottes Stimme hören ist gar nicht so einfach. Und das bedeutet auch, wenn jemand sagt, wie kann ich denn Gott hören, ist das irgendwie keine dumme Frage und auch irgendwie keine lustige Frage, sondern es ist erstmal irgendwie eine total normale, legitime, auch irgendwie total logische Frage, weil es uns nicht so von vornherein gegeben ist, Gottes Stimme zu hören, sondern man tatsächlich so ein paar Schritte gehen muss, irgendwie, um überhaupt in die Möglichkeit hineinversetzt zu werden und Gottes Stimme hören einfach nichts Angeborenes ist, es ist nichts Natürliches für uns, sondern es ist manchmal wie ganz schön leicht, auch Gottes Stimme zu verpassen. Und davon handeln einige Bibelstellen, wie davon, dass Gott redet, aber Menschen das nicht hören. Und deswegen stelle ich es mir eigentlich so vor, wie dass Gott permanent versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen, wie dass er dauernd wie auf diesem Bild halt zugange ist und versucht, uns zu erreichen, aber dass wir ganz häufig einfach seine Stimme nicht hören oder auf etwas anderes hineininterpretieren, eigentlich mitkriegen, wie dass da irgendetwas ist, aber wir verstehen es nicht. Und die erste Stelle davon, die davon spricht, ist aus dem Neuen Testament, nachher kommt noch eine aus dem Alten, aber ich fange an mit etwas, was Jesus gesagt hat, und zwar in Johannes 12. Jesus betet: Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Manchmal sind so Bibelstellen ja echt kurios, also ganz seltsam eigentlich, wenn man sich das vorstellt und sich da irgendwie hineinversetzt. Das ist eigentlich eine total übernatürliche Sache. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, sind noch ein paar andere Menschen, die da zugehört haben. Und Jesus redet die ganze Zeit jetzt über seinen kommenden Tod. Auch Auferstehung wird hin und wieder mal angerissen als Thema. Aber eigentlich geht es darum, dass er seine Jünger vorbereitet darauf, dass er bald sterben wird. Und wir wissen das ja auch aus den anderen Evangelien, dass die Jünger es nullstens verstanden haben, dass sie weder die Sache mit dem Sterben kapiert haben, noch irgendwie die Sache mit der Auferstehung verstanden haben. Und dass erst, als sie dem auferstandenen Jesus nachher begegnet sind, sie kapiert haben, wovon Jesus die ganze Zeit eigentlich geredet hat, was sie überhaupt nicht kapiert haben. Und jetzt ist es so, als ob Gott irgendwie das, was Jesus sagt, irgendwie nochmal bestätigen wollte. Und wie gerade kurz nach diesem Gebet, wo Jesus sagt: Herr Vater, verherrliche deinen Namen, kommt diese Stimme aus dem Himmel und sagt: Ja klar, mache ich auch. Und eigentlich ist das eine total coole Stelle. Ich möchte das auch total gerne mal erleben, dass ich bete und auf einmal die Stimme aus dem Himmel sagt: Ja klar, Storch, mache ich. Würde ich, glaube ich, total super finden. Aber das Komische ist, dass obwohl die Stimme nicht für Jesus da war, um ihn zu stärken, sondern eigentlich dazu da war, die Menschen um ihn herum zu überführen und ihnen etwas zu zeigen, haben die Leute, die das gehört haben, nichts davon verstanden. Tatsächlich hat die Gruppe sich in zwei Teile aufgeteilt. Und die einen, die vielleicht so ein bisschen spiritueller waren und auch mit dem Übernatürlichen gerechnet haben, die haben gesagt, oh, ein Engel hat gesprochen. Schon mal gar nicht schlecht, weiß auch gar nicht, wie die das so erkennen konnten, welche Stimme aus dem Off jetzt die eines Engels ist und welche irgendwie die Stimme Gottes ist. Aber ich schätze mal, dass sie einfach gar nicht damit gerechnet haben, dass Gott überhaupt redet und dass sie sich dachten, wenn irgendwas Übernatürliches passiert, dann geschieht das durch die Boten Gottes, dann sendet er seine Engel aus und dann sind die es, die wir reden hören. Aber kann eigentlich nicht sein, dass Gott irgendwie direkt redet. Und so diese Erklärung gibt es ja immer noch, ne? Das ist so das Ganze, was aus dem esoterischen Bereich kommt oder aus dem okkulten Bereich, die sich gar nicht darüber wundern, wenn irgendetwas passiert, was sie nicht erklären können, sondern wir gleich sicher sind, wie das ist dieser und jener Engel oder dieser und jener Dämon, je nachdem, wo die gerade irgendwie herkommen, aus welcher Anschauung. Aber dass man auch irgendwie in dieser Richtung so verbohrt sein kann, dass man nicht die Stimme Gottes erkennt, auch wenn Gott direkt redet. Und die andere Fraktion ist die, die gar nicht an was Übernatürliches glaubt und deswegen sofort eine natürliche Erklärung parat hat. Und die sagen, das war Donner. Kann ja irgendwie gar nichts anderes sein. Wenn ich irgendwas höre, was komisch ist, dann muss das ja auf jeden Fall immer Donner sein. Also es muss immer irgendwie eine natürliche Erklärung geben für das, was Gott gerade macht. Und ich glaube, das sind so die Menschen, die in unserem Land eigentlich so das meiste oder das größte Vorkommen haben. Also die meisten, die nicht an das Übernatürliche glauben, die gehen dann nicht davon aus, dass es noch irgendetwas anderes gibt zwischen Himmel und Erde, sondern bei denen ist es ganz klar, irgendwie alles, was sich irgendwie übernatürlich anfühlt und wo wir Gott hinter vermuten würden, das muss irgendeine ungeklärte Ursache haben, aber es muss auf jeden Fall irgendetwas Natürliches sein. Und ich finde das manchmal echt kolossal ärgerlich, wie wenn was passiert, wenn Gott mir etwas tut und du erzählst das jemandem und sagst, wie das und das ist passiert und der sagt gleich Zufall oder irgendetwas anderes, was das erklärt. Und ich meine, wir haben so viele verrückte Sachen erlebt so im Lauf der Jahre, irgendwie so viele Dinge, die man überhaupt nicht erklären kann. Und jedes Mal irgendwie ist es so, wenn du jemand von einer Heilung erzählst, der nicht irgendwie an Gott glaubt, dass er dann vielleicht davon redet, dass es ein ungewöhnlich positiver Heilungsverlauf gewesen ist oder dass es irgendwelche Selbstheilungskräfte des Menschen sind, die da halt dafür gesorgt haben, dass die Krankheit unter Gebet weggegangen ist. Aber man findet immer irgendeine natürliche Erklärung. Und manche Leute sind tatsächlich so, irgendwie, dass wenn du auf sie zukommst und du sagst ihnen irgendwie ein prophetisches Wort, das du für sie hast und es trifft irgendwie total in ihre Situation hinein, dann rechnen sie nicht damit, dass es von Gott war, sondern sie sehen irgendeine Art Sherlock Holmes in dir, der sie einmal mal kurz gescannt hat und dann gleich irgendwie alles über ihr Leben und ihre Kindheit und ihren Vornamen und so weiter weiß und ihnen das halt einfach auf eine schwer erklärbare, aber doch natürliche Weise sagt. Und ich glaube, dass solche Menschen es echt extrem schwer haben, Gott reden zu hören. Wenn du immer irgendwie so eine parallele Erklärung dafür hast, wenn du ganz sicher bist, es kann eigentlich nicht sein, wie das Gott da gerade redet, dann wird es für alles, wie was passiert und wie an eigentlich unerklärlichen Sachen, wird es immer eine Box geben, wo du es reintun kannst und eine Schublade, wo du die Box reintun kannst und wie alles wird an dir abprallen und es ist egal, ob Gott redet oder nicht. Und ich vermute mal, dass es solche ärgerlichen Geschichten wie diese hier echt jeden Tag gibt. Dass es ständig so ist, dass Gott versucht, Kontakt aufzunehmen mit den Menschen, dass Gott ein unheimliches Bedürfnis hat, wie mit uns zu reden, dass er sich danach sehnt, mit uns in Kontakt zu kommen, aber dass man so imprägniert sein kann, wie von seiner Weltanschauung, dass es unmöglich ist, irgendwie Gottes Stimme zu hören, weil man es vielleicht wahrnimmt, dass irgendwie etwas passiert, aber man hat sofort die rationale Erklärung dazu und dann ist das damit auch weg und es hat sich erledigt und man versteht nicht, wie das tatsächlich gerade Gott da zu einem redet. Die zweite Stelle kommt aus dem Alten Testament, wo ich gerne das nochmal zeigen möchte und die ist etwas positiver, weil sie nicht nur wie diese unangenehme Situation zeigt, sondern auch zeigt, wie man da wieder rauskommen kann. Und um diese Stelle vorzutragen, brauche ich den Herrn Martius. Wie gesagt, es ist Altes Testament und die Stelle handelt von Samuel. Wer Samuel nicht kennt, Samuel sollte später mal einer der größten Priester des Alten Testamentes, des Judentums überhaupt werden. Aber hier ist Samuel gerade noch in seiner Ausbildungszeit. Er ist als junger Mann oder als Kind eigentlich dem Tempel übergeben worden und ist jetzt hier mit seinem Lehrmeister Eli und macht sozusagen eine Ausbildung zum Priester und hat Folgendes erlebt. Und wir haben so ein Video, wo das mal irgendwie vorgespielt worden ist, aber das ist etwas länger, irgendwie, deswegen habe ich das nicht mitgebracht. Aber einer der Menschen, der es vorgetragen hat, ist der Mö und deswegen würde ich das gerne mal hier mit verteilten Rollen für euch performen. Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte,
ich schwöre nicht, geh wieder ins Bett.
Der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte,
ich schwöre all wieder nicht. Geh ins Bett, Junge.
Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Und Eli sagte zu Samuel,
geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte ihm, rede Herr, denn Dinge Diener hört.
Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, Herr, rede, denn dein Diener hört.
Ja, vielen Dank. Jede Verantwortung geht an ihn.
Vielleicht so ein kleiner Szenenapplaus für Marzus, den das, glaube ich, sehr peinlich war. Okay, ich gebe zu, dass ich es mir auch irgendwie etwas spektakulärer vorgestellt habe, aber naja, es ist halt einfach, ne, das ist halt reichweilig. Ja, genau, ist einfach viel zu unprofessionell hier. Also nochmal irgendwie so ein bisschen im Zusammenhang, wie gesagt, irgendwie Samuel macht jetzt gerade irgendwie seine Priesterausbildung bei Eli und er schläft in dem heiligsten Raum ganz Israels. Nämlich er schläft in der Kammer, in der die Bundeslade aufbewahrt wird. Und die Bundeslade ist nicht einfach nur eine Kiste, wo ein paar alte Sachen drin waren, sondern die Bundeslade ist echt das Heiligste, was Israel überhaupt hatte. Und sie repräsentiert so die Gegenwart Gottes. Also wenn irgendwo in Israel Gottes Herrlichkeit da war, dann war es an der Bundeslade. Und Samuel schläft jetzt also schon als junges Kind irgendwie in einem Zimmer, wo die Bundeslade da ist. Und er empfängt also quasi in Gottes Gegenwart die Stimme Gottes. Und das finde ich allein schon mal irgendwie total fantastisches Symbol. Also man hört echt meistens von Gott wieder, oder am besten von Gott, wenn man in seine Gegenwart tritt, sei es irgendwie durch Gebet, sei es durch Anbetung. Aber wenn du irgendwann merkst, die Gegenwart Gottes ist da, dann mach um Gottes Willen echt dein Herz auf, weil Gott wird reden. Und diese Gegenwart Gottes ist was total Tolles und auch wirklich absolut essentiell irgendwie für jeden, der seine Stimme hören lernen will. Aber für Samuel ist es also am Anfang total schwer, denn er kennt Gott noch nicht und hat noch nicht gelernt, seine Stimme zu unterscheiden, heißt es hier im Vers 7. Und deswegen redet Gott zwar zu ihm, aber Samuel hört das auch, aber er versteht nicht, dass es Gott ist. Und er denkt mir, es ist Eli und geht irgendwie hin und komischerweise auch Eli versteht es nicht, dem man eigentlich da mehr geistliches Verständnis zutrauen sollte, weil er ja schon der Priester Israels war. Aber selbst Eli braucht irgendwie ein paar Mal, bis er versteht, Gott selber spricht gerade hier zu meinem kleinen Sammy, den ich ausbilde irgendwie und es ist tatsächlich Gott selber, der ihn aus dem Schlaf weckt, der ihn aus dem Bett holt und der mit einer klar hörbaren Stimme redet. Und ich frage mich manchmal, was Eli damit gemacht hat. Also, wenn ich das merken würde, dass Gott irgendwie im Nebenzimmer mit hörbarer Stimme redet und mit so jemandem, den ich gerade ausbilde, dann könnte ich nicht schlafen. Also, ich schätze mal irgendwie, dass Eli das Gleiche gemacht hätte wie ich. Wird wahrscheinlich wie vor der Kammer gestanden haben, durchs Schlüsselloch geguckt haben, Ohr irgendwie an die Wand gelegt haben, um das einmal irgendwie zu hören, was Gott jetzt irgendwie seinem Schüler Samuel da sagt. Und für Samuel war das der Wendepunkt in seinem Leben, als er aufgestanden ist beim nächsten Mal und gesagt hat, rede Herr, dein Diener hört. Da fing Gott echt an zu sprechen. Müsst ihr mal nachlesen, wenn ihr wollt. Dann gibt Gott ihm einiges an Informationen irgendwie und spricht irgendwie ganz klar zu ihm, sagt ganz deutliche Sachen, die er vorher nicht gehabt hat. Und dieses Gespür für die Stimme Gottes sollte Samuel nie wieder verlassen. Also es war die ganze Zeit in seinem Dienst, dass er immer wieder Gott gehört hat, dass Gott irgendwie ganz klar wie zu ihm geredet hat und dass er irgendwie gerade deswegen so ein berühmter Priester geworden ist, der sogar 2 Bücher im Alten Testament hat, weil er einfach gelernt hatte, die Stimme Gottes zu unterscheiden von anderen Stimmen und weil er offenbar es mitgebracht hat, was es braucht, um Gott auf regelmäßiger Basis zu hören. Und ich sehe so 2 Sachen in dieser Geschichte, die entscheidend sind wie für unser Thema. Eigentlich 3, wenn man das gerade noch hinzuzählt, dass man Gott am besten hört, wenn man ihn auch deutlich spürt. Aber die beiden anderen Sachen sind, dass Samuel diese Haltung hatte und zu Gott gesagt hat, rede Herr, dein Diener hört. Also er ist nicht mit zu Gott gekommen und hat gesagt, rede Herr, denn ich habe keine Lust mehr mit Eli zu reden und ich würde gerne mal was anderes hören. Er hatte nicht irgendwie so einen Entertainment-Gedanken dabei, er wollte nicht einfach mal was Spaßiges, Übernatürliches erleben, sondern er kam schon mit der Haltung, ich bin dein Diener, Herr, und wenn du redest, dann will ich das auch auf jeden Fall umsetzen. Also er kam gleich irgendwie mit diesem, unter diesem Motto, wie das Gott der Herr ist, wie das er der Diener ist, und dass irgendwie das, was Gott ihm zu sagen hat, etwas Wichtiges ist für sein Leben. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Voraussetzung, weil ich so festgestellt habe, dass die meisten Leute, also die meisten Christen, die schon mal mit Gott geredet haben und die das Reden Gottes vermissen, dass es meistens daran liegt, dass Gott ihnen irgendetwas gesagt hat, was sie nicht getan haben und dass einfach dann Gott aufgehört hat zu reden, weil er gemerkt hat, so diese Einstellung stimmt nicht und dann halt einfach aufgehört hat zu sprechen. Und das finde ich eigentlich immer so, dass das Erste, wenn mich jemand fragt, ich höre Gott nicht mehr, warum ist das so, sage ich immer, check mal, wie wann das letzte Reden Gottes war, guck mal, was du damit gemacht hast und möglicherweise sollst du mal zurückgehen, Buße über das tun, was du getan oder nicht getan hast. Und ganz oft fängt dann auch mit dem Redeweise, fängt Gott dann auch wieder an zu sprechen. Und das Zweite klingt irgendwie total einfach und logisch, aber Gott hat angefangen, irgendwie zu Samuel zu reden, als Samuel angefangen hat, damit zu rechnen, dass Gott überhaupt spricht. Und das ist so der Unterschied zu diesen beiden anderen Leuten oder diesen anderen Gruppen im Johannesevangelium. Ich schätze mal, dass Samuel irgendwie so jemand gewesen wäre, der auch immer eher von der natürlichen Ursache ausgegangen ist und deswegen auch erstmal zu Eli gegangen ist, wie als er diese Stimme gehört hat. Und er hat genau wie das durchbrochen und hat irgendwann gesagt, okay, ich glaube jetzt, dass es die Stimme Gottes war und ich stehe jetzt auf und sage, gut, Gott spricht zu mir. Also er hat das irgendwie überwunden, er hat nicht mehr irgendwie das Natürliche gesucht, sondern er war davon überzeugt, dass Gott reden kann und hat deswegen das Reden Gottes gesucht. Und davon handelt die nächste und zugleich auch letzte Stelle. Jetzt wieder zurück ins Neue Testament und zu Paulus, eine ziemlich komplizierte Stelle, das gebe ich zu. Aber wo Paulus immer darüber redet, wie man die Einstellung verändert und durch die veränderte Einstellung zu geistlichen Sachen auf einmal die Welt ganz anders wird. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 11 bis 14. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist Gottes sie lehrt, indem wir den Geist erfüllten, das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn oder Dummheit. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Eigentlich erstmal eine ganz simple menschliche Feststellung, die jeder von euch bestimmt teilen kann. Nämlich niemand kennt einen anderen Menschen besser als der Mensch sich selbst. Niemand kennt mich so gut wie ich und selbst Alex oder Wolfgang, so Leute, die mir sehr nahe stehen, mit denen ich viel Zeit verbringe, können mir letzten Endes nur vor den Kopf gucken und es wird immer irgendwie so einen Bereich von mir geben, den sie nicht durchdringen können, wo sie keine Ahnung von haben. Und man muss sich echt schon sehr bemühen, um jemand anderem Einblick in sein eigenes Seelenleben zu geben. Man muss viel von sich erzählen, irgendwie immer wieder sagen, ja, das habe ich so erlebt, irgendwie das habe ich so verstanden, das ist damals mit mir passiert. Was du jetzt gerade sagst, mir das macht Folgendes mit mir, irgendwie was ich da und da erlebt habe, das will ich dir auch noch irgendwie erzählen. Und trotzdem, selbst wenn du den ganzen Tag reden und reden und reden und reden würdest, hättest du keine Möglichkeit, alles zu sagen, was dich ausmacht. Es gäbe immer noch irgendwie so ein paar blinde Flecken, die auch dein bester Freund nicht weiß und deine Mutter nicht und die niemand von dir kennt. Und letzten Endes kann man den Menschen immer nur vor den Kopf gucken. Und unser Verhalten wird uns selber immer logisch erscheinen, aber es wird auch immer wieder andere Leute geben, die um uns herumstehen und überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass wir jetzt gerade das machen, was wir machen und sich total darüber wundern, weil sie meinen, dass sie uns besser oder auf jeden Fall anders kennen und einfach wir sehen, es ist tatsächlich so. Storch kennt keiner, außer dem Geist des Storchs, der in ihm lebt, wird den Mann keiner jemals irgendwie total durchschauen. Genau, das klingt jetzt klingt eher mystischer, als es ist. Also keiner kennt mich besser als ich. Ich glaube, ich muss mal eben... keiner kennt mich besser als ich. Und Paulus sagt, letzten Endes ist es das Gleiche auch mit Gott. Keiner kennt Gott besser als Gott selbst. Und man kann sich irgendwie Gedanken über Gott machen und Paulus war ja Grieche, irgendwie, der hatte also irgendwie Jahrhunderte griechische Philosophie hinter sich, wo man sich exzessiv Gedanken über Gott gemacht hat und Ideen hatte und die wieder verworfen hatte und alles wieder von vorne angefangen hat, halt auf jeden Fall irgendwie versucht hat, irgendwie Gott zu verstehen. Und Paulus sagt jetzt hier im Grunde genommen, das funktioniert alles nicht. Irgendwie also, man kann vielleicht sehen, was Gott macht und kann das interpretieren, aber letzten Endes, irgendwie keiner versteht Gott außer Gott. Und dann sagt er, ja, aber Gottes Geist, der wohnt ja in uns. Wir haben den Heiligen Geist empfangen und deswegen ist es möglich, dass wir verstehen, was Gott tut, weil Gott selber in uns ist. Und nach dem gleichen Prinzip, wie man Menschen nur vom Kopf gucken kann, aber sie verstehen könnte, wenn man ihren Geist hätte, nach dem gleichen Prinzip können wir Gott verstehen, weil Gottes Heiliger Geist in uns lebt. Und das macht irgendwie etwas mit der Weltsicht. Das macht irgendwie etwas mit dem ganzen Leben. Und auch davon redet Paulus. Nämlich er sagt, wir versuchen jetzt geistliche Sachen irgendwie zu deuten für geistliche Leute. Und das ist auch wieder so eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder Christ mal gemacht hat. Es ist bis zu einem gewissen Grade möglich, einem Nicht-Christen, der Gott nicht erlebt hat, zu erklären, was wir hier machen. Aber wirklich nur bis zu einem gewissen Grade. Irgendwann kommt so dieser Punkt, wo man alle abhängt, wo sie nicht verstehen, worum es eigentlich einem geht, weil sie diese Erfahrung nicht haben, die wir haben. Und so sagt Paulus mir, dass wir in erster Linie zu Leuten reden, die es verstehen, die auch den Heiligen Geist haben. Und das macht tatsächlich irgendwie den ganzen Unterschied. Es ist ein totaler Unterschied, ob man irgendwie zu geisterfüllten Leuten predigt, dann kann man Sachen erklären, die andere gar nicht mehr verstehen würden, oder ob man jetzt auf so einer Evangelisation ist, wo man eigentlich irgendwie nur sagen kann, ja, es ist wahr, Jesus hat gelebt, er ist gestorben, er ist auferstanden und das ist total toll und er will dir deine Sünden vergeben. Aber man kann irgendwie manche tiefe Sachen irgendwie des Glaubens kann man einfach nicht erklären, wenn jemand nicht die gleiche Erfahrungsbasis hat und nicht den gleichen Heiligen Geist in sich hat. Und so kommt Paulus beim Letzten an und sagt, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Es ist Dummheit vor ihm und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Und das bedeutet einfach wie das, dass deine Sicht sich irgendwie total ändert. Kaum lebst du mit Jesus und hast den Heiligen Geist, irgendwie besteht mindestens die Möglichkeit, dass du überall Gott auf einmal siehst. Dass es so ist, als ob so dieser sechste Sinn aufgegangen ist. Von fünf oder sechs Sinnen? Sechs, oder? Okay, also dann ist es der siebte Sinn. Gut, dann, dass quasi der siebte Sinn aufgeht und dass man ein Gespür irgendwie für Gott bekommt und auf einmal irgendwie an Orten, wo man früher nichts anderes gesehen hätte als etwas Natürliches, etwas Übernatürliches sieht. Und man kriegt irgendwie so eine Haltung, dass man einfach nach Gottes Stimme sucht, irgendwie, dass man nicht mehr einfach so blind durchs Leben geht geistlich, sondern dass man überall irgendwie guckt, irgendwie kann es sein, dass Gott mir hier gerade irgendwie etwas zu sagt. kommt jemand auf dich zu und sagt dir irgendwas total Seltsames, dann wirfst du es nicht sofort weg, sondern fragst erstmal irgendwie bei Gott nach, wie kann das sein, dass das irgendwie von dir gerade war, das war so seltsam, das kann man sich fast nicht mehr anders erklären. Oder du hast irgendwelche Sachen, die alle als Zufälle abtun würden und du fragst dich in diesem Moment ganz ernstlich, kann es sein, dass es Zufall ist oder ist es möglicherweise so, dass Gott gerade zu mir redet? Und manches Mal ist das so, dass man ganz weit auf die ganz andere Seite abdriftet, ne, das Pendel irgendwie ganz weit ausschlägt und dass man hinter jedem Busch irgendwie Gott sieht, dass man bei jeder roten Ampel sich fragt, irgendwie, ob Gott wirklich will, irgendwie, dass man an sein Ziel fährt. Dass man irgendwie bei jeder Wolke, die man da so sieht, hinein interpretiert, dass möglicherweise eine Herzform da drin sein könnte und Gott irgendwie gerade sagen möchte, ich liebe dich. Und ganz oft irgendwie geht man viel zu weit da drin. Das ist aber auch nicht schlimm, weil sich das in der Regel irgendwann einrenkt und es ist überhaupt erstmal positiv, um wirklich nach der Stimme Gottes zu suchen. Und ich weiß selber, ich habe das immer gemacht, irgendwie mit allen möglichen Sachen. Irgendwie als ich verstanden habe, dass Gott zu mir reden will, habe ich dauernd irgendwelche Fliesen ausgelegt. Fliese, keine Ahnung, ne? Also die Geschichte irgendwie von aus dem Alten Testament von Gideon. Also immer irgendwie überall nach Gottes Willen gesucht. Und da habe ich das natürlich auch so gemacht, dass ich gesagt habe, Gott, wenn die nächsten beiden Ampeln grün sind, dann weiß ich, irgendwie, dass du willst, dass ich heute noch ein bisschen Bibel lese. Und wenn die nächsten beiden Ampeln rot sind, dann weiß ich irgendwie, dass ich stattdessen irgendwas anderes machen soll. Das habe ich irgendwann natürlich wieder aufgegeben, ist ja klar. Also irgendwann merkt man dann auch, dass es vielleicht so ein bisschen überkandidelt ist und dass man seltsam wird, wie man überall nach Zeichen sucht. Aber es ist erstmal für die richtige Einstellung, dass man sagt, gut, ich weiß, dass Gott zu mir reden will, ich weiß, dass er vielfältige Möglichkeiten hat und deswegen gucke ich einfach mal überall, wo es was Seltsames ist und bete mal darüber, ob vielleicht Gott mir gerade zu mir sprechen will. Und so haben wir eigentlich irgendwie jetzt so ein paar Kriterien, so ein paar erste Prinzipien da erarbeitet, die wichtig sind, um die Stimme Gottes zu hören. Und es kann sein, dass so im Laufe der Zeit noch ein paar mehr dazukommen. Also nicht im Laufe der Predigt heute, die ist jetzt auch gleich vorbei, aber so im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Und das Erste und vielleicht Wichtigste ist, wenn man Gott hören will, sollte man überhaupt erstmal anfangen, ihn ernst zu nehmen. Und das bedeutet, echt Schritte auf ihn zuzugehen, mal zu gucken, wie, ob er vielleicht gerade reden möchte und einfach mal mit dieser Möglichkeit Gottes zu rechnen. Zweite Sache ist irgendwie der Heilige Geist ist sehr wichtig. Wenn wir Gott verstehen wollen, dann müssen wir seinen Heiligen Geist haben. Und der ist nicht normalerweise irgendwie so per Geburt irgendwie schon da, sondern hat einfach etwas damit zu tun, dass man noch Jesus in sein Leben lässt und dass man Gott mir sein Leben gibt und dann darum betet, dass Gottes Geist einfach bei uns da ist und uns die Bibel erklärt und uns das ganze Leben erklärt. Und der dritte Punkt ist einfach mit einer Haltung da dran zu gehen, dass Gott nicht einfach zu unserem, oder zumindest nicht nur irgendwie zu unserer Information redet, sondern dass Gott vielleicht auch ein paar Sachen irgendwie in unserem Leben ansprechen will oder uns Wegweisung geben will, so eine Direktion für unser Leben. Und dass es dann eine gute Haltung ist, zu sagen, okay Gott, wenn du das möchtest und wenn du das sagst, dann werde ich das auf jeden Fall auch tun. Damit bin ich für dieses Mal am Ende, würde gerne noch beten und bin mittlerweile sicher, dass es nicht wie der letzte Teil dieser Reihe gewesen ist, sondern dass tatsächlich wir noch ein paar Mal irgendwie zu Gottes Stimme kommen. Aber ich würde gerne irgendwie mal schon mal dafür beten, dass ihr anfangt, sensibler dafür zu werden und dass auch gerade Leute, die sagen, ich habe noch nie Gott gehört, dass auch gerade die dahin kommen, dass Gott mit ihnen spricht. Also dann würde ich ganz besonders gerne für dich noch beten und dann kannst du ja einfach irgendwie nachher Amen sagen, wenn das auch so dein Wunsch ist. Das heißt, so ist es oder so soll es sein und dann gehe ich davon aus, dass Gott das auch hört. Gott, ich danke dir überhaupt erstmal dafür, dass du dich mitteilen möchtest. Das wäre ja gar nicht nötig. Ich weiß, das ist eine total große Gnade und ich finde das sehr, sehr gut. Herr, danke, dass du die ganze Zeit schon redest, während der ganzen Menschheitsgeschichte, dass du durch Propheten geredet hast, dass du zuletzt, wie es im Hebräer 1 heißt, durch deinen Sohn geredet hast, den du zu uns geschickt hast. Und Jesus, wir wollen echt Menschen sein, für die dein Wort hören. Gott, die dein geschriebenes Wort natürlich lesen und für die guten Umgang mit der Bibel haben. Aber wir wollen auch einfach Menschen sein, die deine Stimme hören, lernen zu hören, Gott, ich bete, dass du anfängst, jedem von uns etwas von dir zu zeigen. Gott, ich bete, dass du, wenn wir Bibel lesen, Leute, die stille Zeiten machen oder Losungen lesen, Gott, dass du anfängst, die Bibelverse zu erklären. Ja, ich bete für diese schönen Momente, wo man irgendetwas anderes macht und auf einmal merkt, dass du da bist und deine Gegenwart da ist. Gott, ich bete wieder für Leute, die vor Entscheidungen stehen, dass du ihnen zeigst, was sie machen sollen oder ihnen zumindest Prinzipien an die Hand gibst, wie sie sich selber entscheiden können. Aber ich bete, dass es für uns einfach total normal wird, dich zu hören und dir einen Umgang zu pflegen. Und last not least natürlich auch nur dafür, dass wir diese Haltung haben, diese Einstellung haben, dass du als unser Herr mit uns redest und dass wir deine Knechte sind und Mägde. Und dass wir dieses Reden total wertvoll finden und echt sehr schätzen und es immer ausrichten. Und wir sind noch ein kurzer letzter Gedanke, der kam irgendwie gerade beim Beten. Ich weiß, dass man manches Mal, wenn man vor Entscheidungen steht, anfängt wie ein Weltmeister zu beten und Gott zu fragen, soll ich diesen Job machen oder jenen, soll ich wirklich heiraten oder nicht. Und dass ganz, ganz selten es passiert, dass man eine völlig klare Weisung Gottes kriegt. Das ist total normal. Also ich habe auch nicht irgendwie von Gott gehört, dass ich diese Frau heiraten soll. Ich habe auch nicht irgendwie von Gott gehört, welche Arbeitsstelle ich letzten Endes annehmen soll, obwohl ich über diese Dinge natürlich gebetet habe. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass Gott mir solche Fragen zwar nicht direkt mit Ja oder Nein beantwortet, aber uns irgendwo ein Instrument an die Hand gibt, wie wir selber entscheiden können. Und dass Gott irgendwie manche Fragen, glaube ich, gar nicht entscheiden möchte, sondern uns irgendwie stattdessen immer fitter da drin machen möchte, um zu verstehen, wie das Leben funktioniert, wie wir selber funktionieren und wie Gottes Maßstäbe sind. Und dass, wenn man intensiv über Fragen antwortet, dass man nachher vielleicht keine Antwort hat, aber irgendwie doch so ein bisschen mehr verstanden hat, nach welchen Kriterien man eigentlich selber entscheiden würde. Und ich glaube, dass es echt eine Sache ist, die Gott irgendwie ganz häufig macht, und dass er uns nicht irgendwie alles abnimmt, sondern dass er uns halt einfach irgendwie hilft, irgendwie selber entscheiden zu lernen. Und das ist eigentlich die Sache, die viel, viel wichtiger ist. Denn dann kannst du bei der nächsten Entscheidung, die kommt, weißt du schon, wie du dich entscheiden kannst. Und es ist nicht immer irgendwie total abhängig davon, dass man jetzt hundertprozentig Gott hört. Und man kann auch nachher, wenn man sich vielleicht sogar mal verhört hat, auch nicht alles irgendwie an Gott schieben, was dann irgendwie im eigenen Leben vielleicht schiefgelaufen ist. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Wir werden jetzt wieder ein bisschen Musik auflegen, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall noch tanzen. Wir stellen auch jemanden an die Tür, der aufpasst irgendwie, und da kommst du nur tanzend wieder raus. Und zu allerletzt, Alex macht heute Ministry, steht doch mal eben auf, bitte.